Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Idee klingt erstmal einleuchtend. Die wichtige Klimapolitik soll nicht in ganz großer Runde im Bundeskabinett diskutiert und womöglich auch noch zerredet werden, sondern die wichtigsten Ressortchefs setzen sich zusammen, um konzentriert die Weichen zu stellen und Kompromisse einzutüten. Nach dem Motto, zu viele Köche verderben sonst eh nur wieder den Brei. Doch wichtige Entscheidungen hat das sogenannte Klimakabinett offenbar auch bei seiner dritten Sitzung gestern Abend nicht getroffen. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns um Wiesente, um Weltraumforschung und um die Fridays for Future Proteste in Berlin, wo heute Greta Thunberg zu Besuch ist. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesumweltministerin Svenja Schulze und die Ressortchefs für Wirtschaft, Finanzen, Verkehr, Bau und Landwirtschaft zusammensitzen, dann tagt in Berlin das sogenannte Klimakabinett. Gestern Abend war es mal wieder soweit. Konkrete Beschlüsse wurden aber offenbar nicht gefasst. Gudula Geuter berichtet.
Wer gehofft hatte, Bundeskanzlerin Angela Merkel habe sich die Verkündung wichtiger Ergebnisse des Klimakabinetts vorbehalten, wurde am Vormittag enttäuscht. Auf die Frage nach konkreten Maßnahmen, die die Bundesregierung ergreifen wolle, verwies sie auf die nächste Sitzung am 20. September. Dann soll über ein Gesamtpaket zur CO2-Einsparung entschieden werden und auch über die Art, in der für den Ausstoß des Gases ein Preis festgesetzt werden soll.
Das heißt, da werden wir sagen, wie eine Bepreisung aussieht, ob es eine Bepreisung gibt. Ich plädiere dafür, dass wir neben anderen Maßnahmen auch eine Bepreisung haben werden. Welche Art wir sehen, welche Art des Sozialausgleichs wir sehen, aber Sie verstehen sicherlich auch, dass das sehr wohl durchdacht sein muss.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte vor der Sitzung noch den Eindruck verbreitet, es solle nur noch um das Wie einer CO2-Bepreisung gehen, nicht mehr um das Ob. Schon jetzt kostet der CO2-Ausstoß für Energie und energieintensive Industrie über den europäischen Zertifikatehandel. Für Deutschland wird darüber hinaus derzeit vor allem über das Wohnen, sprich Heizen und den Verkehr gesprochen. Ganze 5 Gutachten im Auftrag der Bundesregierung liegen auf dem Tisch. Sie sprechen sich mit unterschiedlicher Präferenz für eine CO2-Steuer oder einen deutschen Zertifikatehandel aus. 2 Experten, der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen Christoph Schmidt und der Klimaforscher Ottmar Edenhofer, sollten an der abendlichen Sitzung teilnehmen. Dabei hatten die Fachminister von CDU und CSU auf der einen, der SPD auf der anderen Seite im Vorfeld noch auseinandergelegen. Als Vorteil des Zertifikatehandels gilt, die Menge an CO2, die ausgestoßen werden darf, steht fest, den Preis legt der Markt fest. In der Union, auch im Wirtschaftsministerium, tendiert man zu dieser Lösung. Der Nachteil, ein solches System national zu installieren, ist komplex, zeitaufwendig und mit europarechtlichen Risiken behaftet. Deshalb plädiert die SPD, auch die Umweltministerin, stattdessen für eine CO2-Steuer. In jedem Fall, so heute Angela Merkel, sollten keine Einnahmen für den Staat generiert werden. Stattdessen gehe es auch um Innovationen.
Denn Menschen haben dann Interesse daran, kohlenstoffarme Wege für die Realisierung bestimmter Dinge zu erreichen.
Die Zeit drängt, das betonten nach der ergebnislosen Sitzung ganz verschiedene Kritiker, die sich allerdings für unterschiedliche Lösungen aussprachen. Während sich Organisationen wie etwa German Watch oder World Wildlife Fund für die CO2-Steuer aussprachen, forderte die FDP erneut die Bepreisung über Zertifikate. Das Paket, über das der Kabinettsausschuss letztendlich entscheiden will, ist allerdings ohnehin deutlich größer. Vor allem Bauminister Horst Seehofer und Verkehrsminister Andreas Scheuer hatten schon früher Ideen vorgelegt, wie in ihren Sektoren CO2 eingespart werden kann. Dazu kommt Svenja Schulzes gestriger umstrittener Vorschlag, das Fliegen zu verteuern. All das samt einem Plan, wie soziale Entlastung gelingen kann, soll also nun bis zum 20. September entschieden werden.
Gudula Geuter war das über die Sitzung des Klimakabinetts gestern Abend. Tja, rund 3 Stunden saßen die Minister da gestern Abend also beim Klimakabinett zusammen, doch konkrete Beschlüsse gab es trotzdem nicht. Immerhin hält die Kanzlerin einen Preis für CO2 für sinnvoll, zu konkret werden wir sie auch nicht. Darüber spreche ich jetzt mit Katrin Schröder, Klimaexpertin bei der Entwicklungshilfeorganisation Miserior und gleichzeitig Sprecherin der Klimaallianz Deutschland. Hallo Frau Schröder.
Hallo Herr Römermann.
Frau Schröder, was ist Ihr Eindruck? Spielt die Bundesregierung da auf Zeit oder ist das alles gut und richtig, dass das Klimakabinett jetzt vielleicht auch keine, ich sag mal, übereilten Beschlüsse fasst?
Also aus unserer Sicht machen wir uns schon Sorgen, dass es so lange dauert, zu konkreten Maßnahmen konkrete Antworten zu bekommen. Wir sehen einfach, dass die Zeit immer kürzer wird. Der Sonderbericht des Weltklimarats letztes Jahr zum 1,5-Grad-Limit hat das nochmal deutlich gemacht, dass die Zeit einfach unglaublich drängt. Und wir machen uns jetzt große Sorgen, dass die Sitzung am 20. September, die ja auch ein verschobener Termin aus dem August ist, jetzt einfach noch größeren Druck auf dieses Gremium ausübt. Also einerseits haben wir den sozusagen physikalischen Druck der Realität der Klimakrise, die wir jetzt schon sehen. Und dann wird der politische Druck, also konkrete Lösungen zu entwickeln, auch immer größer.
Ja, aber sind es nicht vielleicht auch zumindest mal positive Signale, dass so viel wie eigentlich nie zuvor über Klimapolitik geredet wird?
Auf jeden Fall. Das ist finde ich, sehr schön zu hören, dass auch eigentlich aus dem politischen Raum niemand mehr in Frage stellt, dass gehandelt werden muss. Frau Merkel hat jetzt gerade auch in der Bundespressekonferenz ja nochmal betont, dass eigentlich im Kabinett, dass im Kabinett niemand die Klimaziele in Frage stellt. Das ist gut. Wir hoffen nur, dass auch niemand in Frage stellt, dass das Pariser Abkommen von uns verlangt in Deutschland, diese Ziele auch nochmal abzugraden. Denn sie sind noch nicht kompatibel mit dem, was wir im Pariser Abkommen als fairen Beitrag zu leisten haben, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten.
Was sind denn da für Sie die wichtigsten Hebel, die die Bundespolitik da hat? Ist es der Emissionshandel oder doch eine CO2-Steuer oder ist das eigentlich egal?
Also im Prinzip wäre es natürlich egal, sofern es wirksame Hebel sind, die dann auch wirklich zu einer Emissionsreduktion in Deutschland führen. Also ganz klar, Der Energiebereich zum Beispiel, wo wir den Kohleausstieg dringend einfordern, schon seit Jahren in der Klimaallianz, der ist natürlich, der Emissionsbereich ist schon durch den europäischen Emissionshandel abgedeckt und da brauchen wir einfach ordnungsrechtliche Maßnahmen, die zu einer Beschleunigung der Abschaltung von Kohlekraftwerken führen. Wir sehen aber eben, dass die im Beitrag der Kollegin schon angesprochenen Bereiche Gebäude und Verkehr, dass da einfach so wenig passiert ist, dass wir da auf jeden Fall nachsteuern müssen. Und wir bei der Klimaallianz haben den Eindruck, dass es bessere Instrumente gibt als den Zertifikatehandel, gerade für diese Bereiche.
Okay, warum sind die besser?
Also wir sehen hier, dass einfach die Konstruktion einer Steuer auf konkrete Emissionsträger, auf fossile Energien, wie zum Beispiel im Heizbereich eingesetzt werden, dass die einfacher zu gestalten ist für ein Land als ein Zertifikatehandel. Wir sehen da auch, dass in der ganzen Welt Staaten sich damit beschäftigen, welche Instrumente für ihre jeweiligen Bereiche die besten sind. Also die Kolleginnen und Kollegen bei Germanwatch haben zum Beispiel aufgezeigt, dass es in ganz vielen Staaten Pläne gibt, nationale oder regionale CO2-Bepreisungssysteme einzurichten. Und da ist Deutschland einfach nicht alleine. Und es wäre eigenartig, wenn in Deutschland jetzt ausgerechnet der Zertifikatehandel für diese Bereiche gewählt würde. Ich finde es auch gut, dass Frau Merkel nochmal deutlich gemacht hat, dass es ein Maßnahmenbündel ist. Also die CO2-Bepreisung ist ein Beispiel. Wir werden aber nicht ohne gesetzliche Maßnahmen auskommen, um die Ziele zu erreichen.
Dann steht immer noch im Raum, es muss irgendwo sozial gerecht sein, dieser CO2-Preis, der da eingeführt wird. Was halten Sie da für ein adäquates Mittel? Oder ist das vielleicht gar nicht so wichtig, weil eigentlich muss es eben wehtun, wenn man CO2 in die Atmosphäre bläst?
Also die Frage ist ja, wem tut es weh? Also wenn ich überlege, dass...
Na, dem, der das CO2 in die Luft bläst, ob er nun arm oder reich ist,
genau.
Oder?
Wir haben in der medialen Diskussion jetzt in den letzten Wochen immer wieder von den Menschen in alten Einfamilienhäusern im ländlichen Raum gesprochen. Aber ganz erstaunlich selten sprechen wir über die ökonomisch stärkeren Haushalte, die wirklich reichen Leute in Deutschland zum Beispiel oder auch weltweit, die durch ihren Lebensstil einfach sehr viel höhere CO2-Emissionen haben. Und da bin ich ganz persönlich schon der Meinung, dieser Bevölkerungsgruppe können wir auch größere finanzielle Zumutungen anbieten oder auch Wirtschaftsakteuren, die vielleicht nicht so innovativ sich bis in der Vergangenheit gehalten haben, als Haushalten, denen es ökonomisch schwächer geht. Also da bin ich schon der Meinung, dass die Idee...
Aber es wird dann schon doch ein bisschen kompliziert. Einerseits dann die Reisen, sage ich mal, und den SUV für die Reichen verteuern und andererseits aber das Heizöl billig lassen, oder?
Ich glaube, da wird es auf jeden Fall kompliziert. Es wird ja momentan auch angeboten, sich an der Schweiz zu orientieren, die ja wirklich eine Pro-Kopf-Prämie sozusagen der Bevölkerung jedem einzelnen Menschen zurückzahlen von dem, um eben zu sagen, gut, Leute oder Haushalte, die weniger CO2-Emissionen haben, die profitieren dann in diesem Modell und emissionsintensivere Haushalte, die müssen eben draufzahlen. Und ich glaube, das ist eine Lösung, die den meisten Menschen sehr einleuchtet. Dann müssen wir uns nämlich nicht auf einzelne Treibstoffe konzentrieren, sondern können das generell lösen. Ich denke, das ist wahrscheinlich eine sehr praktische Lösung.
Katrin Schröder von der Klimaallianz Deutschland, ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Römermann.
Große Wildtiere, die gibt es in Deutschlands Wäldern kaum noch. Der Auerochse ist ausgerottet und auch das letzte freilebende Wisent wurde vor Jahrzehnten abgeschossen. Na gut, inzwischen wurde im Rothaargebirge wieder eine kleine Herde Wisente ausgewildert. Doch manche Waldbesitzer dort sind darüber alles andere als erfreut. Heute verhandelt der Bundesgerichtshof in Karlsruhe über die Tiere. Klaus Hempel berichtet.
Lange Zeit waren die Wisente in Deutschland ausgestorben. Ein Artenschutzprojekt bei Bad Berleburg in Nordrhein-Westfalen soll helfen, die Tiere in einem Waldgebiet wieder anzusiedeln. Vor rund 10 Jahren wurden die ersten 8 der imposanten Wildtiere im Rothaargebirge ausgesetzt. Die fühlten sich dort so wohl, dass es schnell Nachwuchs gab. Die Tiere breiteten sich in benachbarten Wäldern des Sauerlandes aus, sehr zum Ärger der Waldbauern, denn sie kauen Rinde von Bäumen ab. Dass die Schäden durch einen Fonds ausgeglichen werden, reicht den Bauern nicht. Wir wollen nicht dabei zusehen, wie unsere Wälder zerstört werden, sagen sie. Seit Jahren klagen sich die Landwirte durch die Instanzen, um die Wisente von ihren Wäldern fernzuhalten. Müssen die Waldbesitzer die Tiere nach dem Naturschutzgesetz dulden oder ist das für sie unzumutbar, weil die Schäden an den Bäumen zu groß sind? Das muss der BGA heute klären.
Es ist Urlaubszeit, Sommerferien, da fährt der eine in die Berge, der andere vielleicht doch lieber ans Meer und vielleicht zukünftig ja auch einfach mal ins Weltall. Firmen wie Blue Origin von Amazon-Gründer Bezos oder Virgin Galactic vom britischen Milliardär Richard Branson wollen jedenfalls schon ziemlich bald Kurztrips ins All anbieten. Wir stellen die wichtigsten Spieler in dem Markt vor. Aus dem Silicon Valley berichtet Markus Schuler.
Am weitesten ist Richard Branson. Der britische Milliardär will vom US-Bundesstaat New Mexico mit seinem Unternehmen Virgin Galactic Menschen ins Weltall fliegen. Eventuell könnte es noch in diesem Jahr losgehen. Branson prophezeit dem jungen Tourismuszweig eine große Zukunft. Der Markt für Weltraumflüge ist gewaltig. Wenn wir erst einmal genug Raumschiffe gebaut haben, werden die Ticketpreise auch runtergehen. Und das wird den Markt weiter vergrößern. 600 Tickets zum Preis von einer Viertelmillion Dollar hat Bransons Virgin Galactic bereits verkauft. Unsere Fluggäste müssen 2 bis 3 Tage vor dem Abflug erscheinen. Sie gehen in eine Zentrifuge, sie absolvieren eventuell Parabelflüge und die Familienmitglieder können währenddessen einen Ausflug in einem Heißluftballon machen. Um die 90 Minuten dauert der Flug ins All. Man sitzt in einem normalen, allerdings sehr kleinen Flugzeug. 2 Piloten und 6 Passagiere. Das Spezialflugzeug hängt zuerst am Bauch eines größeren Flugzeugs, das einen auf Höhe bringt. Danach koppelt sich die kleine Maschine ab und zündet seinen Raketenmotor. Der bringt einen dann in 83 Kilometer Höhe. 3, 2, 1, release, release, release. Fire, fire.
Welcome to the club, astronaut. Nun schweben die Passagiere im Weltall. Der Spaß soll aber nur ein paar Minuten dauern.
Schärfster Mitbewerber auf diesem Markt ist Blue Origin, eine Firma, die Amazon-Chef Jeff Bezos gehört. Noch in diesem Jahr will das Unternehmen erste Tickets verkaufen. Preis um die $200,000. Im Werbevideo von Blue Origin heißt es dazu: Unsere Fenster machen ein Drittel der Größe der Kapsel aus. Von dort sieht man die Krümmung des Planeten und die riesige Tiefe des Kosmos. Die Kapsel ist Präzisionsarbeit. Sie verspricht bequemes Reisen und Sicherheit. Anders als bei Konkurrent Virgin Galactic werden die 6 Passagiere mit einer Rakete ins All geschossen. Die Rückkehr dürfte aber nicht so angenehm ausfallen, denn die Kapsel landet relativ hart auf der Erde. Sie wird nur durch Fallschirme abgebremst.
Markus Schuler war das über den startenden Weltraumtourismus, der sich gerade anbahnt. Tja, bei Fernreisen mit dem Flugzeug spricht man inzwischen schon von Flugscham, weil viele Leute sich nicht mehr so richtig trauen, Fernreisen zu machen, weil dabei so viel CO2 in die Atmosphäre ausgepustet wird. Ob das bei Weltraumflügen auch bald so sein wird, dass sich das Menschen dann dreimal überlegen, aber vielleicht auch einfach nur wegen der hohen Ticketpreise. Zum nächsten Thema. Es ist Freitag. Und das ist in Deutschland seit ein paar Monaten auch immer wieder Tag von großen Schülerdemonstrationen gegen den Klimawandel. Heute Vormittag war mal wieder eine große Demo in Berlin, dieses Mal mit prominenter Unterstützung durch Greta Thunberg. Vor Ort war für uns mein Kollege Panayotis Gavrilis. Herr Gavrilis, wie viele Teilnehmer waren denn da? In vielen Bundesländern sind ja inzwischen die Ferien angebrochen, oder?
Ja, ich würde schätzen mehrere Tausend, vielleicht 2.000, 3.000 maximalen. Es war aber nicht so voll wie sonst. Im Invalidenpark direkt zwischen dem Wirtschafts- und dem Verkehrsministerium. Sicherlich liegt es auch daran, Sie haben es angesprochen, dass aktuell noch Sommerferien sind, wobei ich auch Leute getroffen habe, die zum ersten Mal dabei waren. Aber wenn man den Faktor Sommerferien beachtet, hätte ich mit weniger gerechnet. Und natürlich zieht eine Greta Thunberg auch nochmal Menschen an.
Wir haben eben gerade schon in der Sendung über das Klimakabinett gesprochen, das gestern Abend getagt hat und eher bescheidene Beschlüsse gefasst hat, nämlich gar keine. War das vor Ort bei der Demonstration auch ein Thema?
Es war ein Thema, aber allerdings nur am Rande. Also ich habe mit verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Kundgebung gesprochen. Sie kritisieren eben genau das. Es kam ja nichts heraus. Wir haben uns eigentlich auch nichts erwartet, haben sie gesagt. Das stimmt in gewisser Weise, dass es keine Ergebnisse gab, zumindest keine konkreten Beschlüsse. Es gab ja eine Debatte. Wir haben es ja auch bereits in der Sendung gehört. Angela Merkel kündigte eben für den 20. September konkrete Maßnahmen an und sagte, Zitat, wir wollen eine Bepreisung, um CO2-Emissionen möglichst zu vermeiden. Aber ob und wie diese Bepreisung kommt, abwarten. Fridays for Future hat heute gesagt, das dauert uns viel zu lange. Das ist ja eine Forderung oder ein Satz, den wir im Prinzip ja schon von Beginn an dieser Freitagsdemonstration kennen. Am besten sollte es sofort Veränderungen geben oder Beschlüsse auf Bundesebene.
Mhm. Greta Thunberg, ich habe es gesagt, die war auch vor Ort. Was hat sie gesagt?
Ja, sie war der Stargast. Alle Kameraleute stürzten sich auf sie bei ihrer Ankunft. Sie selbst schien auch ein wenig überwältigt zu sein, so war mein Eindruck. Sprach wenige Minuten zu den Menschen. Ihre Rede selbst würde ich jetzt eher als allgemein bezeichnet. Es waren Durchhalteparolen zu hören. Die 16-Jährige bekräftigte noch einmal, dass die jungen Menschen, die freitags streiken, nicht den Job derjenigen tun könnten, die jetzt Verantwortung tragen. Sie selbst und die Anwesenden täten schon genug, sagte sie. Sie sieht vor allem die Politik und die Wirtschaft in der Verantwortung. Hören wir mal rein in Englisch.
We are doing more than we can. We are not the ones who are not doing enough. It is the people in power, the politicians, the business leaders and the media who are not doing enough. And they are the ones who should feel responsibility.
Interessant ist, was parallel dazu Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Sommerpressekonferenz gesagt hat. Sie hat nämlich gesagt, die Klimaaktivistin Thunberg und die Bewegung Fridays for Future hätten die Politik der Bundesregierung vorangetrieben. Zitat, sie haben uns sicherlich zur Beschleunigung getrieben, sagte die CDU-Politikerin am Freitag in Berlin. Die Schüler hätten die Politik dazu gebracht, entschlossener an die Sache heranzugehen. Und auch Greta Thunberg sagte, der Kampf, sagt sie, gegen die Klimakrise werde weitergehen, er werde nicht enden. Sie spricht von Jahren und sagte dann, wir müssten uns darauf vorbereiten.
We know that the fight against climate crisis is not a fight that is going to end just like that. This will continue for a very long time. This will take years. So we have to prepare ourselves to go on for a very long time, unfortunately. And that is just what we have to do. We have no other choice.
Also es gäbe keine andere Alternative. Greta Thunberg heute in Berlin bei der Kundgebung bei Fridays for Future.
Gestern haben die Fridays for Future-Demonstrationen ja auch für Schlagzeilen gesorgt, weil die Stadt Mannheim kurzfristig mal versucht hat, Bußgelder zu verhängen gegen Teilnehmer, die unentschuldigt in der Schule gefehlt haben. Das wurde inzwischen wieder zurückgenommen. War das auch Thema heute bei der Veranstaltung?
Es war auch Thema. Vielleicht schauen wir uns die Fälle nochmal an. Es waren ja 4 Familien, die müssen eben doch kein Bußgeld zahlen. Sie haben es angesprochen, weil ihre Kinder bei Fridays for Future demonstriert haben. Die Stadt Mannheim hat 4 Bußgeldbescheide gegen die Schüler wieder aufgenommen. aufgehoben. Sie hatten ja während der Schulzeit protestiert. Die Fälle wurden nochmal überprüft und die Schule hätte andere Maßnahmen als die Bußgelder ergreifen können, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann verteidigt hier diese Bußgelder. Im SWR sagte die CDU-Politikerin, Schulpflicht ist Schulpflicht. Sie habe keinen Grund, die Entscheidung der Schule in Mannheim anzuzweifeln, sagte die Ministerin, denn, Zitat, ziviler Ungehorsam heißt auch Konsequenzen zu tragen. Und mein Eindruck heute hier aus Berlin ist, solche Bußgelder werden im Einzelfall die Schülerinnen und Schüler abschrecken. Aber mit denen, ich gesprochen habe, die sagten, das ist uns eigentlich egal. Wir werden weitermachen. Wir werden jeden Freitag, wenn die Schule wieder anfängt, weiter streiken.
Panayotis Gavrilis war das aus Berlin über die Fridays for Future Proteste. Vielen Dank für diese Informationen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Steckdosen Solargeräte, die liefern Strom schon ab 8 Cent die Kilowattstunde. Zukünftig geht das also, man kann eine kleine Solarzelle auf dem Balkon haben. Dazu der Verbrauchertipp von Angelika Gördes-Giesen.
Einfach den Stecker einstecken und die Mini-Solaranlage startet die Stromproduktion auf dem Balkon. Konrad Merten, Professor für Elektrotechnik an der Fachhochschule Steinfurt, hat es ausprobiert.
Grundsätzlich kann jetzt eigentlich jeder, der Platz hat, solche Anlagen anschließen.
Bei solchen Anlagen handelt es sich praktisch um eine tragbare Photovoltaikanlage. Die Leistung liegt im Durchschnitt bei 300 bis 600 Watt, so Thomas Weber, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW. Die Anlage besteht aus fertigen Platten.
Die haben ein Format 1 Meter mal 1,70 Meter, sind dann so 5 cm dick und das ist dann eine fertige Platte. Und die macht man quasi an das Balkongeländer dran.
Wichtige Voraussetzungen für den Betrieb sind ein sonniger Platz und der richtige Neigungswinkel. Die Halterungen zur Befestigung werden meist mitgeliefert, aber man sollte sich schon vergewissern, ob sie auch für den eigenen Gebrauch geeignet sind.
So ein Teil hat nun mal ein Gewicht zwischen 15 und 20 Kilo. Wenn das da runterfällt, das kann mächtige Schäden verursachen. Also von daher, die Sicherung muss schon anständig sein.
Fertige Anlagen gibt es sowohl im Internet als auch in Baumärkten. Einen Überblick über das Angebot, wie technische Daten und Kosten, bietet die Deutsche Gesellschaft für Solarenergie. Thomas Weber aber rät, beim Anschluss an das Stromnetz per Steckdose lieber einen Fachmann zu beauftragen.
In diesen Stromkreis, den man im Haus hat, da muss ich natürlich auch einen Elektriker dran lassen, der diese Steckdose dann auch installieren darf. Da wird auch der Netzbetreiber, bei dem man diese Anlagen auch anmelden muss, der wird da schon darauf achten, dass das auch ordentlich gemacht ist.
Denn der Gleichstrom, den die Solarzellen erzeugen, darf nicht in das Hausstromnetz eingespeist werden. Es muss ein sogenannter Wechselrichter zwischengeschaltet werden, der die Energie in Wechselstrom umwandelt und erst dann einspeist.
2018 ist das Ding festgemacht worden, dass man einen speziellen Stecker dafür braucht. Der hat den Vorteil, dass dann halt an den Stromkreis etwas eingeführt werden kann, und zwar hinter der Sicherungsebene. Wenn ich erst nach der Sicherung etwas an Strom einspeise, dann ist der Sicherheitsfaktor dieser Sicherung nicht mehr da. Und dafür brauche ich einen speziellen Stecker. Der ist aber bei den meisten Anlagen mit dabei.
Der erzeugte Strom wird direkt in der Wohnung verbraucht, zum Beispiel von Kühlschränken, die ununterbrochen laufen. Durch die zu viel selbst erzeugte Energie läuft der normale Stromzähler aber nicht rückwärts. Deshalb muss auch der Stromzähler ausgetauscht werden.
Dafür braucht man auch wieder den Elektriker. Theoretisch könnte ich ja jetzt in mein Stromnetz Strom einspeisen. Wenn das zu viel ist, wird ja mein Zähler theoretisch rückwärts laufen. Das ist aus rechtlichen Gründen nicht zulässig und dafür braucht man einen anderen Zähler. Dafür gibt es einen Zwei-Richtungszähler, den man dafür nutzt. Der muss aber eingebaut werden.
Wer seine Energie komplett nutzen will, kann auch einen Speicher einbauen. In jedem Fall aber empfiehlt Thomas Weber, sich mit dem Vermieter in Verbindung zu setzen, wo die Mini-Solaranlage installiert werden kann und wer die Kosten übernimmt, besonders bei einem Umzug. Fertig installiert kostet eine Mini-Solaranlage rund 1.000 Euro. Trotzdem aber ist Thomas Merten überzeugt, dass sich die noch hohen Kosten für die Umwelt lohnen.
Also es gibt so eine einfache Rechnung, wo man sagt, naja, jedes 250-Watt-Gerät zum Beispiel ersetzt im Jahr 250 Kilogramm Braunkohle. Und damit amortisiert es sich dann, sagen wir mal, nach 6 Jahren zum Beispiel.
Der Verbrauchertipp von Angelika Gördes-Giesen. Und damit geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.